Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Florian Wagner. Als Mitglied der letzten Generation erlangte er im November 2022 bundesweite Bekanntheit, und zwar mit einer hochumstrittenen Aktion. Er schüttete im Leopold-Museum schwarze Flüssigkeit über Gustav Klimts Gemälde Leben und Tod, wohlgemerkt, ohne das Kunstwerk de facto zu beschädigen. Der studierte Ökonom hat aber auch noch andere gesellschaftliche Anliegen jenseits des Klimaschutzes. So engagiert er sich zum Beispiel in der Bewegung Mehr Demokratie, die für eine Stärkung der sogenannten direkten Demokratie kämpft. Wir werden heute darüber reden, was Florian Wagner 2 Jahre nach der Schüttaktion über diese Art des Protests und die Arbeit der letzten Generation denkt. Dabei muss es auch um die Frage gehen, ob Nachhaltigkeitsthemen wirklich schon im Kunst- und Kulturbetrieb angekommen sind. Und wir ziehen Parallelen zwischen politischem und künstlerischem Aktionismus. Lieber Florian, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu plaudern.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Ich würde gerne anfangen mit dem Kapitel, das dich tatsächlich vor 2 Jahren sehr bekannt gemacht hat. Die letzte Generation ist ja nicht nur, was ihre Aktionen betrifft, sehr dynamisch, sondern auch personell verändert sich da immer viel. Warst du da zuletzt noch aktiv?
Nein, ich bin seit letztem Sommer schon ausgestiegen.
Warum?
Ich habe damals schon gespürt, dass der Kampf gegen die Regierung oder die OMV oder irgendjemand, der vermeintlich Schuld hat an dieser Situation, mir keine Hoffnung, keine Zuversicht mehr gibt. Und mir ist einfach irgendwann so vor Augen gestanden, dass egal, ob der Karl Nehammer will oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Er kann es einfach nicht. Also es ist für mich gar nicht vorstellbar, dass der in so einer Weise reagiert, dass er aufwacht und sagt, ja, sie haben doch recht, die Klimaaktivistinnen. Und jetzt werden wir Österreich transformieren. Also die Möglichkeit gibt es, das weiß ich als Ökonom und mit meiner technischen Ausbildung, in Österreich ohne Wohlstandsverluste die CO2-Reduktion hinzukriegen, so wie wir es verpflichtend auch müssen mit den Verträgen. Aber ich glaube einfach nicht, dass dieser Kulturwandel aus einer ÖVP heraus überhaupt initiiert werden kann. Überhaupt bin ich bezweifle ich stark, ob das aus diesem Parteisystem herauskommen kann. Und deswegen war ich dafür, dass man eine Demokratiebewegung daraus macht. Und ich habe es noch geschafft, dass wir als Hauptforderung hört auf den Klimarat. Also diese wirklich beeindruckende Darstellung des Potenzials, das wirkliche gut gestaltete Partizipation, Deliberation, Beratungsformat, Bürgerinnenrat. Dieses riesige Potenzial ist da für mich sichtbar geworden und das ist in mir sehr lebendig, diese Überzeugung und die Begeisterung dafür. Und ich wollte es teilen einfach möglichst breit und das ist mir nicht gelungen, sondern wir haben es uns kurzfristig vorgenommen, dass wir die Kampagne dahingehend verändern, weniger zu sagen, die da oben müssen, sondern mehr zu sagen, ja, wir meinen schon euch in den Autos, uns geht es aber nicht um Schuld, sondern uns geht es darum, wie können wir gemeinsam in die Verantwortung gehen.
Kannst du bitte nur kurz erklären, weil das kennen unter Umständen nicht alle, was ist der Klimarat?
Das Klimavolksbegehren ist ein Begriff, also eins der erfolgreichsten Volksbegehren der Republik. Und mein Kollege, der Erwin Meyer von Mehr Demokratie, hat mit anderen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und aus der Demokratiebewegung Gemeinsames geschafft mit viel Lobbying bei den Grünen, dass die Forderung des Klimavolksbegehrens nach einem Klimabürgerinnenrat dann umgesetzt wurde. Das heißt, verschiedene Leute bei den Grünen, der Lukas Hammer unter anderem, die das gesehen haben, auch das Potenzial, von dem ich gesprochen habe, haben sie dann dafür eingesetzt und die ÖVP hat zugesagt. Und dann hat man die Statistik Austria beauftragt und dann ist ein Abbild, ein demografisches Abbild Österreichs statistisch hergestellt worden, oder es ist quasi der sehr elaborierte Versuch gemacht worden, das zu tun. Natürlich, also da können wir jetzt nicht einsteigen in die Details, aber es ist sehr interessant, was man da alles tun könnte, um dieses Abbild noch zu verbessern und auch diejenigen, also nur kurzer Einblick, ich kenne das aus eigenen Bürgerräten, ältere Frauen, die am Land leben, die können sich das gar nicht vorstellen, dass sie gemeint sind, oft. Das heißt, da muss man hinfahren, mit denen reden, denen das glaubhaft vermitteln, dass ihre Meinung, ihr Standpunkt, ihre Lebenserfahrung und ihre Wünsche und Bedürfnisse gewollt sind und gebraucht werden in dem Bürgerinnenrat. Und das ist nicht gemacht worden, dieses aufsuchende Verfahren. Das heißt, da ist ein kleines Manko, aber trotzdem hat man ein sehr breites Meinungsspektrum gehabt und hat es geschafft, dass diese knapp 90 Bürgerinnen an 6 Wochenenden sich auf sehr weitreichende Maßnahmen zum Klimaschutz geeinigt haben. Und das zeigt einfach, dass für mich zeigt das einfach, dass eine mutigere Politik, die besser erklärt, ein bisschen in die Richtung, wie der Robert Habeck das versucht in Deutschland, erreichen kann, dass man aus der Konsumentinnenhaltung rausgeht und vielleicht so die eigenen Bedürfnisse ein bisschen abgleicht mit dem, was gesellschaftlich notwendig ist. Und das ist passiert in dem Bürgerinnenrat. Also ich erlebe da richtig, dass die Menschen sich aufrichten, aus dieser Ohnmachtshaltung am Sofa zu sitzen und zu sagen, ich habe die Regeln nicht gemacht, ich bin nicht zuständig, die richten sich sowieso da oben, ich kann nichts ändern. Reingehen in eine, wenn wir es gemeinsam versuchen, die Verantwortung zu schultern, dann gelingt es uns und dann können wir uns sogar zwischen GTI-Fahrer und Schnitzel-Junkie und queerer Person aus der Hauptstadt, die vegan lebt, dadurch, dass die Oma vom Land dabei ist und so weiter, können wir Verständigung herstellen. Und dieses riesige Potenzial, das ist es, was ich irgendwie nutzbar machen wollte durch die Kampagne Letzte Generation. Und das ist mir nicht gelungen, dass ich das innerhalb der Bewegung, die Menschen dafür begeistere.
Florian, ich bin dir sehr dankbar jetzt für deine Antwort, weil du hast jetzt eigentlich intuitiv das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung gestreift oder eigentlich sehr klar ausgeführt. Es ist ein Thema, das auch in der Kultur eine große Rolle spielt, weil man natürlich herausfinden will, wie macht man den Kunst- und Kulturbetrieb zukunftsfit? Wie erreicht man neues Publikum? Und dankbar bin ich dir insofern, weil du eben auch ausgeführt hast, wie komplex es ist, da wirklich einen Querschnitt herzustellen, dass dann nicht erst wieder eine Bubble sich selbst befeuert und quasi die Bubble verstetigt dadurch, sondern dass man da bewusst auch Gruppen reinholen muss, die nicht Expertinnen des Genres sind, sondern Expertinnen des ganz normalen Alltags. Ne? Das kann man so sagen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen aus aktuellem Anlass. Ja. Jetzt, wir zeichnen gerade Mitte August auf. Die letzte Generation hat sich in Österreich gerade frisch aufgelöst und es ist ein bisschen ein Rätselraten, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Hast du als Insider eine Hypothese, was da jetzt passiert ist, dass das so abrupt zu Ende gegangen ist?
Ja, Hypothese habe ich schon und ich habe halt meine eigene Einschätzung dazu, wie die Bewegung sich entwickelt hat und verändert hat. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man jetzt von den Insidern die Wahrheit erfahren könnte, sondern da gibt es auch sehr unterschiedliche Ansichten. Und das ist vielleicht eh schon der naheliegendste Grund, dass man einfach innerhalb der Bewegung die Ausrichtung nicht mehr so klar war, wo soll es hingehen, welche Mittel sollen weiter benutzt werden, wie soll man neue Menschen reinkriegen, was können neue Forderungen sein, was ist unser Ziel in einem halben Jahr oder so. Auch was ist unsere Haltung, also das hat sich stark verändert. Dazu kann ich vielleicht was sagen, wie die Martha Grumpeck, die in Österreich die Gründerin war und die der Grund war, warum ich dazugegangen bin im Sommer 22, noch dabei war, war einfach die Haltung in der Außenkommunikation ganz klar eine Ernsthaftigkeit, eine Dringlichkeit und eine Verzweiflung zu vermitteln. Aber eben aus der eigenen Empfindung heraus, nicht jetzt wie eine Marketingagentur, die sagt, bitte schau, dass du dich so gerierst, sondern einfach, das sind ja die Gründe, warum die Leute zu uns dazukommen sind. Und ich habe ja die Außenkommunikation geleitet, mehr als ein halbes Jahr lang, und bei mir war das Credo immer, das habe ich so von der Martha übernommen und deswegen bin ich da dazukommen, dass eben im öffentlichen Raum da eine Emotion einer jungen Generation, die eindeutiger Verzweiflung ist und die aus einer Ernsthaftigkeit und einer Klarheit eines Bewusstseins der wissenschaftlichen Fakten kommt, die da darzustellen und die wahrnehmbar zu machen, weil natürlich meistens Menschen, die an Klimapanik leiden, wo die Zahlen steigend sind, ist auch spannend, da reinzuschauen in die Forschung. Also die Psychiaterinnen, die sind total überfordert, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Frauen, bin schüchtern, traue mir die nicht anzusprechen, dann kann man sagen, ja okay, schauen wir mal bei der Mutter oder so, was ist in der Kindheit passiert oder so, hat es vielleicht eine Lehrerin gegeben, wo ein Trauma entstanden ist. Wenn jetzt einer sagt, ich habe Angst davor, dass wir in der Klimakatastrophe enden und will keine Kinder kriegen und kann man nicht vorstellen, ein glückliches Leben zu führen im Bewusstsein dessen, dann kann man nicht sagen, ja, muss in deiner Kindheit irgendwas passiert sein, sondern das ist einfach, das kann man nicht wegreden, oder? Und da kann man nicht irgendwie, sondern man kann nur einen Umgang damit finden und das ist sehr individuell. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Verzweiflung beziehungsweise überhaupt die Emotion, die mit dem Realisieren der ökologischen Krise entsteht, dass die keine Öffentlichkeit hat.
Stichwort Öffentlichkeit, da kommen wir eigentlich jetzt zu dieser Aktion, die ich ja schon im Intro angesprochen habe. Du hast mit einer Schüttaktion für extrem viel Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, Emotion gesorgt. Ich hatte da so einen, also ich, der ja in der Kunst und Kultur arbeite, hatte da so ein verstörendes Momentum bei mir. Ich habe uns, also die Kunst- und Kulturszene, immer für einen Bereich gehalten, wo man eine große Affinität zum Protest hat, wo man sich für Jugendkultur sehr interessiert, wo man natürlich auch für die Öffnung der Institutionen kämpft. Und als dann quasi das gesellschaftliche Phänomen der Klimagerechtigkeitsbewegung über die Schwelle der Kunst- und Kultureinrichtung drüber gegangen ist, war die Empörung in meiner Bubble gigantisch. Also da war dann der Moment, wo alle gesagt haben, das geht jetzt aber zu weit. Teilweise mit sehr, sehr harten Metaphern im Kunstzerstörungsbereich, also die wirklich aus meiner Sicht sehr unangemessen waren. Das ist aber meine Meinung. Hat dich das am falschen Fuß erwischt, dass da irgendwie weniger Solidarität und wirklich hartes Befremden war?
Na, ganz im Gegenteil. Also ich habe natürlich, war ja ein bisschen enttäuscht von dem Gespräch mit dem Hans-Peter Wipplinger, meinem Falter. Da ja, muss ich nicht viel drüber sagen, das kann man immer noch nachhören am Falterradio. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber ich habe eigentlich Solidarität erfahren dann von der alternativen Szene, von der selbstständigen Szene. Die Kupfzeitung ist auf uns zugegangen. Die
IG Oberösterreich, Kultur, genau. Oberösterreichische Medienkupfzeitung, nur damit unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen. ein Szenemedium oder ein Medium, das aus der freien Szene heraus erscheint, ja.
Genau, auch in Wien, die IG Kultur ist auf uns zugegangen und die haben sich sehr interessiert dafür. Und ich habe so empfunden, dass die in unseren Verbündeten gesehen haben. Ich habe da sehr viel gelernt darüber, dass es einen großen Frust gibt über, also ich kann das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, ich sage jetzt einfach das, was bei mir hängen geblieben ist, über eine elitäre Kunstbubble, die einfach auf den Ressourcen, auf den Häusern, auf den Räumen sitzt und bestimmt, was dort passiert und wie es besprochen wird, welche Bedeutung was bekommt. Und dass die sehr intransparent ist, verhabert ist, da Korruption basiert, auf einem sehr alten, elitären Kunstbegriff festgehalten wird, den man eigentlich aus der freien Szene aufbrechen will und der international schon überkommen ist. Und die haben das irgendwie, die haben sich da solidarisiert mit uns, weil sie quasi diesen, was man ja als Attacke oder Angriff auf das Museum auch lesen kann und wie es auch der Direktor verstanden hat und viele wahrscheinlich von deinen Kolleginnen aus der Bubble, die haben sich halt gefreut darüber, dass endlich denen einmal die Stirn geboten wird, was ja gar nicht unsere Intention war.
Mhm. Ich habe ein Phänomen insbesondere mit älteren Kolleginnen beobachtet, die grundsätzlich den Zielen gegenüber aufgeschlossen waren und sind. Und die haben diese Aktionen gerade in Museen für, sag ich mal, relativ wahllose Sabotageakte im Sinne der reinen Aufmerksamkeit gesehen. Ich habe in diesen Diskussionen dann immer behauptet, das stimmt nicht. Die Objekte, die da einbezogen werden, die Zeitpunkte, die werden vor einem konkreten Hintergrund ausgewählt und haben auch eine Botschaft zusätzlich zu dem Aufmerksamkeit erwecken. Wer hatte recht? Die oder ich?
Du. Ja, eindeutig. Also ich kann es aber gut verstehen. Also ich habe auch mit vielen Leuten geredet, die gern haben und sehr schätzen und die das nicht akzeptieren haben können, dass man so einen Raum so missbraucht in ihren Augen. Und das kann ich nachvollziehen und finde es okay. Und es ist ja auch tatsächlich verboten. Das heißt, sie befinden sich ja da mit der Meinung, dass man das nicht darf, auf der Seite des Rechts. Und ich habe es mir aber trotzdem erlaubt, weil ich eben, also ich bin ja niemand, der sowas leichtfertig machen würde. Und ich bin auch niemand, der jetzt das rein aus einem Affekt oder einer Aggression, einer Wut oder so oder einem Trotz oder so herausmachen wird, sondern es war schon im Vordergrund natürlich diese Überlegung, wie kann man diese Medienlogik bedienen. Oder man, also du kennst es sicher auch, man ist einfach, also entweder man spielt mit oder man kommt eben nicht vor.
Ja.
Und wenn man da ein Anliegen hat, das einfach viel zu wenig vorkommt und man würde es in die Öffentlichkeit bringen, dann finde ich, ist es ein komischer Vorwurf, dass man dann sagt, ja, die sind gut drin, diese Medienlogik zu bedienen. Und das ist halt Mittel zum Zweck gewesen, oder? Und wir haben gesehen, international hat es schon 2, 3 solche Aktionen gegeben, die teilweise gelungener waren als unsere, teilweise war unsere besser. Und wir haben gesehen, das schlägt irrsinnig ein und gleichzeitig sind wir zu dem Zeitpunkt nicht aus dem Boulevard rausgekommen und es hat das Phänomen gegeben, dass ORF-Redakteurinnen, die kommen wollten zu unseren Protesten vor dem Ministerium bei der OMV-Straßenblockaden, zurückpfiffen worden sind von oben, weil gesagt worden ist, das ist ein Boulevard-Thema, das machen wir nicht. Wir haben einfach gewusst, wenn wir das machen, Leopold-Museum, dieser Tag, wo die OMV den freien Eintritt sponsert und das Museum sich in die Farben dieses Mineralölkonzerns, das immer noch in Russland Profit macht und den Krieg in der Ukraine mitfinanziert damit und weiter Bohrungen betreibt, neue Bohrungen betreibt, dass wir an dem Tag genau in diese Kulturszene ja treffen können, an einem Punkt, wo man nicht einfach nur sagen kann, das ist Vandalismus, sondern wo eben eine Verbindung da ist zu, verkauft man sich jetzt für Culture Washing und macht man OMV und macht man diese Geschäftspraxis irgendwie zu, weiter zu einer Normalität, erhält man, reproduziert man die Normalität von diesem verbrecherischen Geschäft oder steht man zu den Werten, die man ständig verkündigt? Und da reinzuschlagen, ich habe das... Das war ja nicht, das sind nicht meine Lorbeeren, sondern es war die Martha, die Gelegenheit gesehen hat. Und wie sie zu mir gekommen ist, weil ich damals der Außenkommunikationschef war, habe ich gesagt, finde ich vollkommen richtig, das zu machen.
Du hast jetzt gerade ja wirklich einen wirklich wichtigen symbolischen Aspekt der Aktion, die vielleicht sogar, der vielleicht sogar zu kurz gekommen ist, damals in der Debatte dargelegt. Ja. Also sprich, es war ein Tag, wo der Eintritt gesponsert war von einem Mineralölkonzern. Ich persönlich fand auch das Bild eigentlich sehr, sehr passend gewählt in seiner Symbolik, nämlich, das haben wir ja ganz oft in Museen, dass die Schönheit der Natur, das, was man die Schöpfung nennt, ja, ausgestellt wird, gefeiert wird und dass wir gleichzeitig in der Gesellschaft sehr diametral mit dieser Schönheit und dieser Vollkommenheit damit sehr fahrlässig umgehen. Aber ist das nicht insgesamt das große Manko von so zivilgesellschaftlichen Initiativen? Ich möchte das jetzt gar nicht nur festmachen auf die letzte Generation, du bist ja da sehr breit aufgestellt, dass es einfach nicht gelingt, die inhaltliche Tiefe und teilweise auch die Symbolik solcher Aktionen zu transportieren.
Das ist ja kein Manko von uns. Also das uns umzuhängen, habe ich immer für, also das ist einfach eine intellektuelle Schwäche, aber man weiß ja, dass das die Medien sind, die das nicht transportieren. Und das ist die Medienlandschaft, das ist die ökonomisierte Medienlandschaft. Also es geht mir jetzt nicht darum, den Medien, weil da alles so Blödsinn ist, aber auch nicht einzelnen Akteurinnen da was vorzuwerfen, sondern wir haben einfach als Gesellschaft ein Medienversagen, das ja zigmal analysiert und erklärt worden ist. Und jetzt zu sagen, die Aktivistinnen schaffen es nicht, ihre Botschaft rüberzubringen, ja danke, das wissen wir eh. Aber wir sind also diejenigen, die dort die Verantwortung übernehmen und es versuchen, sind einfach die Besten, die da sind. Oder? Und wenn es einer nicht schafft, dann kommt eh der Nächste. Also es ist bei uns nicht so, als würde da jemand auf einem Sessel sitzen und picken bleiben, der immer wieder falsche Methoden versucht, sondern wir sind ja international vernetzt und sobald irgendwo auf der Welt irgendwas Neues super funktioniert, probieren wir das auch aus. Also diesen Vorwurf, das habe ich immer, also es ist halt auch mangelnde Auseinandersetzung und Interesse. Es kommt ja selten vor, dass jemand von uns eingeladen wird und so ein Hintergrundgespräch wie heute stattfindet und man mal diese Dinge anschaut genau, was auch wiederum interessant ist. Es wird ja unser Thema, die Klimakatastrophe, besonders hektisch und oberflächlich abgehandelt.
Das ist auch ein interessanter Punkt. Wir suchen ja in diesem Podcast immer die Verbindungen zwischen Themen außerhalb der Kultur, innerhalb der Kultur und natürlich auch die Schnittmengen, also wo das Außen und Innen verschwimmt. Und du sagst, es gibt nicht nur eine Bringschuld, sondern es gibt auch eine Hohlschuld, eine mediale Hohlschuld. Ich muss den Willen haben, die Dinge, die da passieren, zu sezieren, dahinter zu schauen und so weiter und so fort. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde es nicht kleinlich sein, aber ich würde nicht von einer Hohlschuld reden eigentlich. Ich würde sagen, man ist einfach zuständig als Bürgerin in einer Demokratie und das merke ich wenig, dass diese Zuständigkeit wahrgenommen wird, sondern es wird gesagt, ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich schaue eh, dass ich Bio kaufe oder ich schaue eh, dass ich öffentlich fahre. Mehr ist einfach nicht drin. Und dass man eine politische Verantwortung als Bürgerin in einer Demokratie wahrnimmt, das irgendwie kommt es den meisten Leuten scheinbar gar nicht in den Sinn. Was auch wiederum jetzt kein Vorwurf sein soll, sondern man kann ja ganz genau verstehen, warum das so ist und dass das auch bedient wird. Dass auch Politikerinnen oder Leute in Entscheidungspositionen ja genau diese Rolle einnehmen und sagen, hallo, ich bin der Zampano, ich richte euch alles. Ihr braucht euch um nichts kümmern, ich regel das schon. Nur, dass man da irgendwie so schnell drauf reinfällt, ist schon irgendwie immer wieder enttäuschend für mich. Dass man nicht einmal drauf kommt, ja, okay, es ist eigentlich an der Demokratie nicht so gedacht, dass da einer ist, der das für mich regelt, sondern es ist eigentlich so gedacht, dass ich Teil derer bin, die die Sache für sich selber regeln. Und damit wir nicht ständig uns über irgendwelche Abwasserverordnungen unterhalten müssen, wählen wir halt für eine gewisse Periode Leute im Nationalrat, im Gemeinderat, im Landtag, die das für uns machen. Aber wenn wir merken, das läuft aus dem Ruder, die haben das nicht unter Kontrolle, da gibt es ein Problem, das nicht einmal adressiert wird von denen, dann ist es unsere Verantwortung und unsere Zuständigkeit zu sagen, dass diese Sache können wir nicht delegieren.
Du sprichst da ein sehr interessantes Spannungsfeld zwischen repräsentativer und direkter Demokratie an, darauf werden wir später noch kommen, weil da bist du ja wirklich auch sehr stark engagiert. Ich bin bei einem Punkt hellhörig geworden, ja, ganz am Anfang, als du gesagt hast, durch guten, starken, sehr selbstbewussten Lobbyismus hat man es geschafft, die Idee des Klimarates in die Politik oder konkreter in die Grüne Partei reinzutragen. Da drängen sich für mich zwei Fragen auf. Zum einen, warum gelingt es nicht mehr zu einem Lobbyismus, Menschen in die Parteien zu bringen, die dann gewählt werden und so eine Politik machen, erstens. Und zweitens, was können wir lernen, zum Beispiel aus Kultur? Wie können wir uns mit einem ähnlich gut aufgesetzten, zum Beispiel Kulturrat, rein lobbyieren? Was ist das Handwerkszeug, damit sowas passieren kann? Denn Kulturpolitik ist noch viel mehr marginalisiert als Klimapolitik. Das interessiert gerade in der Nationalratsauseinandersetzung, wir sind gerade Mitte August 2024, keinen Menschen in Wahrheit.
Ja, also da, ich fühle mich da nicht in der Lage zu beraten, ehrlich gesagt.
Schade.
es war da wirklich mein Kollege, der Erwin Mayer, der das geschafft hat. Also der hat einfach über Jahre hinweg Beziehungen aufgebaut zu Politikerinnen in allen Parteien, bei denen es ein ernsthaftes Interesse daran gibt, die Demokratie weiterzuentwickeln, zu stärken oder auch nur zu retten vor dem autokratischen Übergriff. Und so hat er es geschafft, dass er bei denen Begeisterung weckt für so ein Format wie den Bürgerinnenrat. Ich glaube, es ist einfach auch mal unterschätzt, wie schwierig es ist, Gefühl dafür zu kriegen, was wirklich los ist, wenn man so Nationalratsabgeordnete ist. Man hat so den Eindruck, ich merke das oft in Gesprächen, dass man die Vorstellung hat, die haben eine Horde von Beraterinnen und sind immer top informiert. Und es liegt allein an irgendwelchen schlechten Motivationen oder Einfluss von mächtigen Interessengruppen, dass nicht das Richtige getan wird. Das stimmt nicht. Es fehlt einfach auch an Deliberation. Also,
was heißt Deliberation?
An Verständigung. Also, sowas wie den Bürgerinnenrat könnte man bei vielen, vielen, vielen Nationalratsabgeordneten quer durch alle Parteien eine Begeisterung dafür wecken. Nur dauert das halt eine Zeit lang und diese Zeit muss man irgendwie gewinnen.
Aber das ist ja eigentlich auch ein schönes und versöhnliches Plädoyer für die Auseinandersetzung mit positive Auseinandersetzung mit unseren Abgeordneten. Nämlich dahingehend, dass das nicht nur einfach irgendwelche abgekapselten Eliten sind, die keinen Bock haben, irgendwas zu kapieren und fremdgesteuert sind, sondern dass die einfach einer enorm komplexen Gemengelage ausgesetzt sind und dass es an uns auch liegt, uns in diese Gemengelage einzumischen und reale Positionen da auch zu platzieren.
Ja, unbedingt. Also ich bin absolut dagegen, auf die zu schimpfen. Also die haben eindeutig andere übelsten Jobs. Und ich bin froh, dass die das machen. Also natürlich sind da welche dabei, die das nur aus egoistischem Eigeninteresse machen und zynisch sind. Aber das ist bei Weitem nicht die Mehrheit. Und selbst die kann auch nachvollziehen, dass wir zynisch werden nach Jahrzehnten in diesem Betrieb. Was ich erlebt habe immer wieder mit ÖVP-Abgeordneten ist, dass da einfach eine Ratlosigkeit ist. Dass die einfach sehen, dieser Kickel, der graubt uns die Stimmen weg, das mit dem Kurz hat nicht funktioniert. Was machen wir jetzt? Die wissen genau, dass die Rhetorik zu übernehmen von Ausgrenzung und Angst und so weiter, dass das nicht hilft. Das wissen die schon, nur sie haben nichts anderes. Denen fällt nichts anderes ein. Die sind in einer Krise, die übersteigt die Krise der Sozialdemokratie bei Weitem. Die ist halt nicht so virulent. Die sieht man nicht, weil die zusammenhalten und nicht drüber reden. Aber die sind in einer Ratlosigkeit drinnen. Und bei manchen habe ich auch Verzweiflung gemerkt, die dann irgendwann gesagt haben, ja, Florian, ich weiß eh, ich habe auch Kinder. Aber wenn wir jetzt der Klimapolitik machen, die den Sprit und das Schnitzel teurer macht, dann ist der Kickel der Kanzler und dann ist die Demokratie weg.
Ja, das sind natürlich schon bewegende, teils auch dramatische Befunde, wie quasi Tagespolitik auch von Machtarithmetik getrieben ist, auch von anscheinend, ich habe das auch schon erlebt, von Ohnmacht des einzelnen politisch Agierenden im System, der sagt, ich muss mich den Sachzwängen meiner Partei unterordnen. Du hast angedeutet, du glaubst ja nicht mehr oder du könntest dir vorstellen, dass es nicht die klassischen Parteien sein werden, die eine Wende schaffen werden in politischen Bereichen wie Klimaschutz, vielleicht auch Kulturpolitik. Was ist es dann?
Also ich möchte einfach sagen, dass ich von den Parteien her mir das nicht vorstellen kann, dass es funktioniert, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand einen besseren Versuch starten kann als der Robert Habeck in Deutschland. Und dass man die Wärmepumpen nicht durchbringt, ist einfach ein Zeichen für mich, dass das Medienversagen, das Gesellschaftsversagen, dass einfach vielleicht in unserem Gespräch geht es viel um Verständigung, die Verständigung darüber, warum eine Wärmepumpen gescheit ist und ein Gewinn für alle ist und niemand darunter leidet, wenn er eine Wärmepumpe einbaut, sondern es ein Geschenk des Staates ist, dass ich die subventioniert kriege, dass diese Verständigung nicht gelungen ist, sondern sie Industrieinteressen durchgesetzt haben, die an alten Produkten einfach festhalten und eine Medienlogik sie durchgesetzt hat, die einfach was schlecht zu reden und was auf was drauf zu hauen, solche Dinge besser verkaufen kann in ihrer Logik als eine positive Erzählung von etwas, das vielleicht ein bisschen komplex ist und neu ist. Es zeigt mir einfach, dass dieses jemand ist oben, hat die Macht und der sagt jetzt das Richtige und tut es dann auch und erklärt es gut, dass das in der nötigen Geschwindigkeit nicht funktionieren wird. Also da kann ich wirklich nicht mehr dran glauben, obwohl ich mich sehr um Optimismus bemühe. Und deswegen glaube ich, es braucht eine Demokratisierung. Man kann sagen, demokratische Revolution, ich mag das Wort Revolution nicht so, weil ich nicht glaube, dass wir erst zurückgehen müssen, um was neu zu erfinden, sondern das steht schon längst an. Also uns wirklich zu Demokratinnen und Demokraten zu machen, das wäre schon längst an der Zeit gewesen. Und es gibt jetzt also die Analyse darüber, warum das nicht passiert ist, ist vielfältig, aber vielleicht fokussieren wir uns auf die Rolle der Kunst.
Mhm. Gerne. Also zum Beispiel eine Frage, aber das hatte auch wieder unmittelbar mit deiner Aktion zu tun. Ich finde viele Dinge, die du da erzählst über Dinge, die sich verstetigt haben in Machtlogiken, in Betrieben, die verharren, die sich nicht verändern wollen, die sagen, wir haben nicht die Kraft, einfach da jetzt komplett uns die 180-Grad-Wende zu schaffen. Mhm. Das ist ja etwas, das sehen wir sehr schön im Kulturbetrieb auch. Mhm. Ja. Du hast damals oft in den Interviews, ich habe ein paar Interviews von dir dann durchgelesen, zu der Zeit hast gesagt, das Museum bzw. der Kulturbetrieb sei nicht das Ziel der Kritik in dieser Aktion. Warum eigentlich nicht?
Ja, damals habe ich halt in meiner Rolle als Sprecher von der letzten Generation geredet und da war halt der Klimaaktivismus im Vordergrund. Wenn man den erweitert, dann kann man sogar als Klimaaktivist sagen, es war sehr wohl das Ziel. Und ich finde, dass Künstlerinnen und Künstler sich viel zu wenig anmischen in diese Klimakrise. Und ich bin da richtig enttäuscht drüber. Jetzt kommt da so ein Trend rein und man macht es irgendwie cool und fancy mit der Klimabiennale, Klimakunst zu machen. Und junge Leute haben da auch Bereitschaft und sind neugierig und versuchen da was. Aber dass man einfach, dass das einzige Klimakunstwerk, das über die Wahrnehmungsschwelle aus der Kunstbubble hinaus geschafft hat, dieser wahnwitzige Gletschereisblock von dem, wie heißt der, Olafsson oder so, das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was, also ich verstehe das auch gar nicht. Also da hat einfach ein Künstler, ein international renommierter, der am Kunstmarkt gut funktioniert, hat für ein paar reiche Bobos einen Gletschereisblock in einen Kunstraum hinein verfrachtet, hat sich nicht damit beschäftigt, beziehungsweise hat diese Beschäftigung nicht zum Thema gemacht zumindest, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wurde und wie der Gletscher vielleicht beschädigt wird. Auf jeden Fall war die Aktion, dass die Menschen dem Eisblock beim Schmelzen zuschauen können. Und das finde ich einfach, mir macht das richtig wütend.
Ich nehme jetzt mal die andere Seite ein, weil es geht ja nicht nur darum drauf, sondern ich bin jetzt mal kurz der Advokat. Mhm. Ja. Es ist teilweise wahnsinnig schwierig, diesen Themen, die da gerade zirkulieren in unserer Gesellschaft, gerecht zu werden. Ja, also ich habe es zum Beispiel erlebt, ich habe ein extrem großes Kunst- und Kulturfestival in Deutschland geleitet und wollte da auch ganz viele Themen eben einbeziehen. Dazu hat natürlich Klimagerechtigkeit gehört, dazu hat aber auch der Umgang mit anderen Geschlechtsbildern, mit Geschlechterrollen gehört und so weiter und so fort. Und ich war permanent an der Kante zwischen, ja, ich werde dem gerecht und nein, ich betreibe zum Beispiel Greenwashing oder Queerwashing, also wirklich für mich persönlich emotional schlimme Begriffe, weil das will ich nicht verkörpern. Und gleichzeitig habe ich aber immer gewusst, ich laufe Gefahr, dass genau das passieren wird, dass genau dieser Vorwurf im Raum steht. Wie kann ich mich als Kunst- und Kulturmanager davor wappnen, dass ich in so eine Falle reintrete?
Das ist nicht die richtige Frage, sorry. Das kannst du natürlich nicht, weil der ganze Kunstbetrieb absurd ist. Also das ist meine persönliche Meinung und ich weiß, dass ich da kein Experte bin.
Okay? Das ist egal, also, ja. Es gibt, jeder ist Experte, weil Kunst und Kultur betrifft ja alle. Ja?
Nein, aber es gibt natürlich viel mehr darüber zu verstehen, als ich verstehe. Also ich habe da keine Ausbildung, ich bewege mich nicht in dem Bereich. Ich kenne ein paar Leute, die mir Sachen erzählen und mehr weiß ich nicht. Aber ich meine, eine Idee von einer Kunst, die mehr kann als Dinge, die Wissenschaft sind oder die Wirtschaft sind oder die Medienproduktion sind, weil sie Intuition nutzt, Inspiration nutzt. Was ist los damit? Warum gibt's das nicht? Warum ist es? Also mir kommt vor, wenn man sowas sagt, dann ist man naiv. Und das ist halt dann uninteressant, weil ich brauche die, also was ich als Nicht-Künstler von der Kunst will, ist, dass sie mir was Neues zeigt, was ich noch nicht kannt habe. Also oder beziehungsweise, dass sie mir was zeigt, was mich dazu bringt, dass ich in mir drinnen was Neues entdecke, was mich überrascht. Was mich irgendwo hinführt, in meinem Denken, in meinem Fühlen, wo ich noch nicht war. Und bei der Literatur erlebe ich das. Also da erlebe ich das oft und gern. Im Theater selten, aber auch. Bei der Musik erlebe ich es auch manchmal, aber ja, wenn ich in eine Ausstellung gehe, ins Mumok, dann frage ich mich, wenn ich das nicht verstehe, wer dann? Was ist los mit mir? Warum macht es nichts mit mir? Oder, also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, was wirklich eine Ratlosigkeit ist.
Und das betrifft wahrscheinlich insbesondere auch die Themen, zum Beispiel Klimagerechtigkeit oder Demokratiebildung, oder?
Ich habe einfach da eine große Frage, warum dieses Potenzial, das wir so brauchen würden, weil wir sind mit unserem Latein am Ende, okay? Das ist eine Diagnose, das werden die meisten teilen. Irgendwo, wenn ich ehrlich mit mir selber bin, dann muss ich mir eingestehen, ja, okay, wie das funktionieren soll in den nächsten 30 Jahren, dass wir den Planeten nicht komplett an die Wand fahren und die Kipppunkte überschreiten, keine Ahnung. Wenn man sich ehrlich macht. Weiß ich nicht. Aber man weiß, dass es auf den Pfaden, auf denen wir dahin gekommen sind, in der Wirtschaft, in unseren Institutionen der Öffentlichkeit, in unseren Institutionen uns zu regieren, auch in den Rechtsinstitutionen, also es gibt zwar einzelne Urteile, die in eine gute Richtung gehen, aber den Schutz der Lebensgrundlage sichern die nicht. Das heißt, alle Pfade, die uns hierher geführt haben, führen uns nicht aus der Krise, sondern nur tiefer rein. Und jetzt zu sagen, woher kann was Neues kommen? Wie kommt jetzt was in diese Welt, die eine einzige Zerstörungsmaschine geworden ist, der man sich nicht entziehen kann? Wie kommt in diese Welt was rein, das uns in eine vollkommen neue Richtung gehen lässt? Das uns als Menschen neu begreifen lässt. Wer bin ich und was haben die anderen damit zu tun? Und wie sorgen wir auch dafür, dass einfach die Ressourcen gerecht verteilt werden? Das klingt irrsinnig abstrakt, aber ich meine, ich brauche halt hin und wieder Medizin, ich brauche was Gutes zum Essen, ich brauche was zum Anziehen, ich will irgendwie mobil sein, oder? Und dass ich das auf einem Markt erwerbe und ein Geld dafür zahle, ist eine Idee. Was anderes ist schon gar nicht mehr vorstellbar. Wir brauchen aber was anderes. Und da kommt doch einfach die Kunst ins Spiel, oder? Das ist doch einfach, ich verstehe nicht, warum das nicht diskutiert wird. Für mich liegt es so auf der Hand, dass doch jemand, der die Freiheit hat und das Privileg hat, seine Intuition zu nutzen, um das, was in ihm los ist, um das, was er in der Welt erlebt, wahrnimmt, auszudrücken. Warum beschäftigen Sie denn mit dieser ökologischen Krise? Ich verstehe es einfach nicht.
Naja, wenn man es rein operativ betrachtet, auf die zwei Bereiche, die du angesprochen hast, zum Beispiel Theater und bildende Kunst, ist der Befund vielleicht relativ einfach, dass man sich ständig auf Stoffe und Inhalte fokussiert und auf Werke, die weit in der Vergangenheit liegen. Und weil man ständig versucht zu erklären, warum diese Stoffe und diese Werke eigentlich nach wie vor Relevanz hätten, warum die Parabel 2024 noch immer funktioniert, Punkte, Punkte, Punkte. Und sich vielleicht, das ist eine Hypothese, davor drückt, mutig neue Stoffe in den Diskurs einzuführen. Aber da sind vielleicht diese Protestbewegungen, die Kunst und Kultur wirklich in einem Boot. Du hast ja auch sehr gut beschrieben, was da für Ängste dahinter stehen, für Risiken, für Durststrecken, die man durchwandern muss. Und vielleicht ist diese Angst einfach auch da, dass man sagt, ich weiß nicht, wie ich noch einmal so etwas wie Leben und Tod von Klimt in seiner Bedeutung herstellen kann. Deshalb hänge ich lieber die ganze Zeit Gustav Klimt Leben und Tod auf und spiele zum 100. Mal Jedermann und erklärt zum 100. Mal, warum der Jedermann auch in der ökologischen Krise argumentiert. Also ich glaube, das ist das Ding. Es braucht den Mut zur Erprobung neuer Strategien, und da sind wir genau da, was du gesagt hast, da braucht es auch eine neue Politik, die das aushält, diese Durststrecken und diesen Gegenwind auszuhalten, den das auslöst. Weil wenn du das Programm der Salzburger Festspiele radikal umbaust in diese Richtung, dann wird zuallererst einmal das gut situierte Bürgertum, das wohlhabende Bürgertum auf die Barrikaden steigen und sagen, das ist Kulturzerstörung, was da gemacht wird. Ja, ich glaube, das ist das Dilemma, in dem vielleicht diese wirklich wichtigen Protestbewegungen und Kunstkultur vielleicht zusammenstecken. Das spricht doch für einen Schulterschluss, oder?
Ja, definitiv. Also wir mit unserer Verzweiflung, unserer Ernsthaftigkeit, wir in diesem Bewusstsein einer Ausweglosigkeit in der Situation. Wir könnten da auf jeden Fall helfen, den Mut zu gewinnen, dass man sagt, okay, wir wissen es auch nicht. Wir haben keine Ahnung, wir hören jetzt auf, den Wagner pompös aufzuführen und große Zampanos auf unsere Bühnen zu stellen, die uns den Jedermann nur einmal vorführen und uns selber zu feiern als Kulturnation, sondern wir sagen, wir sind eigentlich am Beginn von etwas, das wir überhaupt nicht begreifen. Und im Sinne von Josef Beuys zu sagen, zeige deine Wunde. Wir sind irrsinnig verletzlich. Wir sind schon sehr verletzt. Und wir haben nicht einmal den Mut und die Kraft, das uns selber einzugestehen. Wir wollen eigentlich nur uns verstecken und weinen, weil wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir wollen nicht mehr so weitermachen, wie wir bisher gemacht haben, weil es zerstört die Lebensgrundlage unserer Kinder. Und ich weiß, dass viele Menschen sich schuldig fühlen. Und ich glaube, dass dieses Schuldgefühl uns daran hindert, die Situation so zu erkennen, wie sie ist. Aber wenn wir das aussprechen würden, und wenn da kann der Kulturbetrieb vorangehen, zu sagen, wir fühlen uns so schuldig und wir wollen nicht mehr weiter in diesem System weitermachen und so tun, als wäre es nicht so. Wir wollen nicht mehr so tun, als wären wir überzeugt davon, dass das Richtige ist. Wenn wir wissen, es ist nicht das Richtige und wir müssen was Neues finden. Und wenn so eine Stimme laut werden würde, dann würden viele Menschen sagen, ja, mir geht's genauso. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll.
Also ich finde, die Verletzlichkeit wieder einzuführen als legitimes Gefühl, das hielt ich auch für ganz wichtig. Weil im Moment ist die Verletzlichkeit tatsächlich, sich der hinzugeben, ist kein guter Rat, weil wir leben in Zeiten von Mega-Shitstorms, von unglaublicher Aggressivität, auch in der Alltagskommunikation, das merkt jeder mittlerweile auf der Straße. Und wenn das wieder möglich wäre, dass die Verletzlichkeit nicht dazu führt, dass ich noch eine zweite am Deckel kriege, sondern dass jemand sagt, pass auf, ich helfe dir auf und wir schauen, wie wir es gemeinsam hinkriegen. Das finde ich auch ein sehr schönes, authentisches Bild. Dann wäre die Kritik auch plötzlich nicht mehr so schmerzhaft, sondern einfach ein ganz organischer Prozess, den wir zwischeneinander aushandeln, aushalten, gemeinsam haben und so weiter und so fort. Ne?
Ja, und aus so einem, das kann ich mir sehr gut als Ausgangspunkt für die Transformation vorstellen. Weil wenn man dann erlebt, aha, der ist zwar da ganz anderer Meinung als ich und der hat gesagt, er will, dass Abtreibung verboten wird, aber er hat mir jetzt geholfen, wie ich ihm gesagt habe, ich bin total verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Dann erlebt man, dass das sind nicht meine Feinde, sondern die empfinden genauso, die wollen auch eine gute Zukunft für ihre Kinder. Die wollen auch irgendwie im Beruf was machen, was dazu beiträgt, dass die Zukunft besser wird und nicht schlechter. Und aus diesem Erlebnis heraus kann ich ja dann ganz neu reinstarten in diese Transformation, mit einer Freude dran.
Wobei ich dich, wenn ich dich richtig verstehe, es nicht darum geht, jetzt jede Meinung zu akzeptieren, um jetzt beim Beispiel der Abtreibungsgegner zu bleiben. Also ich hätte ein Problem damit, quasi über die Verletzlichkeit Verständnis dafür zu haben, aber ich hätte schon Interesse daran, wie du sagst, einen Zugang zu finden, um endlich wieder in eine Diskussion reinzukommen, in der es nicht um Leben und Tod geht, ne? Also zwischen dem Diskutanten, ja.
Also klar werde ich dem dann sagen, du, das können nur die Frauen entscheiden. Und ich finde es idiotisch und anmaßend, dass du glaubst, du kannst das besser entscheiden als eine schwangere Frau. Aber das zu einem Grund zu machen, dass ich mit dem nichts mehr zu tun haben will. Also diese ganze, das ist sowieso was, was ich auch im Klimaaktivismus so, das ist eines der ekelhaftesten Dinge gewesen, diese Sippenhaftung. Der hat ja das, bei der Lena Schilling war das so arg. Der hat ja mit dem und der hat das gesagt und der tut immer noch mit der. Die sind alle schlecht, diese Leute. Und diese Logik einfach, die ist mir nicht, also wir machen doch alle Fehler. Wir haben doch alle Persönlichkeitseigenschaften, Charaktereigenschaften an uns selber, die wir schlecht finden und für die wir uns nicht mögen. Und wie können wir jetzt einfach einen anderen Menschen so verurteilen, wenn der auch sowas hat? Also das ist doch auch, da verurteilen wir ja jedes Mal auch uns selber dafür, schlecht zu sein, oder? Und machen uns klar. Das ist so in dieser so moralisch aufgeladenen linken, sage ich mal unter Anführungszeichen, Wolkenblase, ist man so schnell der Buhmann, weil auch so eine Hypersensitivität für moralische Abweichungen herrscht, dass überhaupt kein guter Mensch mehr existieren kann. Weil wenn du nicht heilig bist, bist du böse. Das war wirklich für mich ein Erlebnis. Das war einer der Gründe, warum ich dann rausgegangen bin aus der Bewegung, weil ich das einfach nicht mitmachen will. Also
das heißt, weniger Schwarz-Weiß-Denken, mehr Grautöne, auch, höre ich das richtig raus, ein bisschen mehr Gelassenheit, auch einfach mit den Fehlbarkeiten der Menschen. Ist das die Botschaft?
Ja, so kann man es eh sagen. Oder halt einfach nicht glauben, dass man selber heilig sein muss.
Mhm. Ich will dich nicht gehen lassen. Wir sind schon weit vorangeschritten, aber ich will dich nicht gehen lassen, ohne mit dir noch mal kurz über das Thema Demokratie zu sprechen. Weil du dich da sehr gut auskennst oder auch sehr engagiert bist, etwa im Rahmen von Mehr Demokratie. Bitte erklär mir, da kommt ja sehr oft der Begriff der direkten Demokratie vor, inwiefern sich quasi die Forderungen nach dieser direkten Demokratie, wie sich die konkret abgrenzen zu aktuellen Demokratiemodellen. Ja?
Ja, das ist ganz leicht erklärt. Und zwar finde ich, dass da sehr lohnenswert ist, den Begriff der sozialen Plastik, auch von Josef Beuys, mal zu suchen in sich drinnen. Denn jeder Mensch, der das probiert, der wird den finden. Und man kann ja kurz googeln, was hat er damit gemeint, aber der ist drin als Vorstellung, die uns im Kindergarten schon vermittelt wird. Nämlich, red einfach mit deinen Mitmenschen, wenn du ein Problem hast oder wenn du was ändern willst an den gemeinsamen Lebensbedingungen und schau, was deren Bedürfnisse sind und Vorstellungen. Kommuniziere deine eigenen Bedürfnisse so offen, wie du kannst. Mach die verständlich. Bemühe dich darum, dass ein Gespräch entsteht auf Augenhöhe und dann werden die anderen dich überraschen, weil sie halt aus einer anderen Perspektive die Welt sehen und dir was Neues mitteilen können. Und dann werdet ihr gemeinsam auf was kommen, wie man das Zusammenleben, die Regeln des Zusammenlebens so gestalten kann, dass niemand davon übermäßig profitiert und niemand davon darunter leidet, sondern dass es allen besser geht da drin. Weil nämlich da in der Demokratie, so wie ich sie verstehe, wenn so eine Verständigung stattfindet, dann ist es nicht das Phänomen, dass man einfach Kosten und Nutzen abwägt, so wie es in der modernen Demokratietheorie oft verstanden wird. Das ist übernommen aus der Ökonomik. Sondern das ist ein emergentes Phänomen. das auch gut erforscht ist. Was heißt das? Das heißt, man zählt nicht einfach das Wissen und den Input aller an der Kommunikation beteiligten Akteurinnen zusammen und kann dann mit mathematischen Methoden feststellen, mit welcher Lösung, mit welcher Option der größte Nutzen hergestellt werden kann, sondern es entsteht ein Gespräch, das ein eigenes Leben hat. Und aus diesem Leben des Gespräches erwächst etwas, das über die Beiträge der einzelnen Gesprächsteilnehmerinnen hinauswächst.
Jetzt möchte ich von dir als Kunst- und Kulturmensch und auch als Kulturmanager etwas lernen. In meiner Welt kursiert ganz massiv das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung. Was man ja sehr verwandt sehen könnte, auch mit dem, was du da beschreibst. Jetzt wissen wir mittlerweile aus rund 10 bis 15 Jahren, wo der Begriff eine enorme Konjunktur erlebt hat, dass die Ergebnisse nicht ganz zufriedenstellend sind, weil sich immer dieselben engagieren und die, die sich engagieren, sind klassischerweise Leute aus dem Bürgerinnentum, Bürgertum, die in Wahrheit gar nicht so Gemeinwohlziele haben, sondern die haben sehr auf sich und ihr unmittelbares Umfeld bezogene Ziele. Das sind auch oft, und ich da gendere ich bewusst nicht, es sind auch oft Männer, Akademiker, die auch viel Zeit haben, also sprich zum Beispiel Pensionisten, und die dann solche Prozesse unglaublich dominieren, auch auf eine sehr undemokratische Art und Weise, auch oft medial sehr gut vernetzt sind, muss man sagen. Also sie können sehr schnell dann mit einem kleinen Manko im Verfahren dann Redakteure aktivieren, die dann sofort zubeißen. Wie schaffen wir es, dein beschriebenes Modell in der Kultur so umzulegen, dass da was Gescheites rauskommt dabei?
Ich traue es euch schon zu, ja.
Ja.
Und es klingt ja immer wieder. Also ich kann da verweisen auf den Patrick Scherhaufer von der BOKO, der zum Beispiel den Klimabürgerinnenrat beforscht hat. Und man kennt in der Forschung zu diesen Prozessen in anderen Ländern noch mehr, weil es da schon mehr stattgefunden hat und mehr beforscht wird, die Faktoren des Gelingens, also welche Bedingungen müssen da sein, dass eben so ein Gespräch in dem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, entstehen kann zwischen den Teilnehmerinnen. Dass die rausgehen aus der Haltung, ich muss da jetzt meinen Standpunkt einfach einbringen, durchsetzen, verteidigen, sondern reingehen in eine Haltung, dass sie wirklich ein Vertrauen haben, dass wenn man eine Offenheit hat, auf den anderen zuzugehen, sich einzulassen, dass dann vielleicht was rauskommt, das noch besser ist als das, was man sich schon selber daheim überlegt hat. Das gelingt immer wieder, weil man eben verschiedene Methoden schon entwickelt hat, wie man solche Dinge moderiert. Ich glaube, dass das größte Manko nicht bei der Rekrutierung der Teilnehmenden liegt, sondern ich glaube, das größte Manko ist, dass man es zu schnell immer macht. Weil dass so ein Gespräch entstehen kann, das braucht einfach Zeit. Und da muss man ein bisschen ein Vertrauen aufbauen, da muss man sich selber auch wohlfühlen, damit man eine Offenheit zulassen kann. Und das kann man natürlich unterstützen mit verschiedenen Methoden, aber das ist viel zu ökonomisiert auch, der Bereich. Was ja kein Wunder ist. Ich meine, alles ist ökonomisiert bis zum Gehtnimmer. Wir haben, die Pflegerinnen haben 7 Minuten Zeit, um die Person zu waschen. Und wenn es länger dauert, dann wird es ihnen nicht zahlt. Also diese Absurdität, da mit dem Fadenkreuz rational ranzugehen und zu sagen, so machen wir die Bürgerbeteiligung am effizientesten, ist doch himmelschreiend. Und da würde ich, also, das ist meine Überzeugung, dass wenn man da Langsamkeit reinbringt und sich Zeit lässt, eine Lust entsteht bei den Teilnehmenden, auf eine konstruktive, eine offene, liebevolle Art teilzunehmen, und dann wird es sicher gelingen.
Lust auf Langsamkeit, das ist wunderschön. Natürlich vor allem gekoppelt mit einer Festlegung, dass das alles keine Rocket Science ist, sondern dass man sich einfach nur ein bisschen anschauen muss, was die Leute da schon beforscht haben und das dann einfach unaufgeregt umsetzt. Lieber Florian, vielen lieben Dank für dieses intensive Gespräch. Für mich gab es viele neue Einblicke und ich finde es wirklich lohnend, das Kunst, Kultur, Protest, Demokratie und Klimagerechtigkeit einen Schulterschluss eingehen. Vielen Dank.
Sehr gerne, ich habe es sehr genossen.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.